Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 28. September 2014 zum Thema Kepler Salon Matinee Alea zu und nach der Premiere. Zu Gast sind Michael Hatzot und Georg Heilingsetzer. Gastgeberin ist Karin Wagner.
Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kepler Salon heute am Sonntagvormittag. Eine Matinee-Veranstaltung, die anlässlich der Premiere der Kammeroper Alea von Michael Hatzot hier stattfindet. Die Premiere war vergangenen Donnerstag in den Tabakwerken und es gab gestern auch eine zweite Aufführung dazu und eine dritte wird noch folgen, zumindest hier jetzt in dem Kontext Linz. Es ist zu wünschen, dass noch mehr Aufführungen auch dann folgen werden. Kepler Salon, eine Institution, die von Stadt und Land subventioniert wird, die aber auch sehr davon lebt, dass Freunde und Förderer des Vereins die Idee und die Institution unterstützen und tragen. Man kann Freund oder Freundin und Förderer oder Förderin werden, indem man das Anmeldeformular, welches der Quartalsprogrammbeschreibung hinten anliegt, ausfüllt und dem Verein beitreten. Die Subventionen sind neben vielen, vielen anderen Dingen letztlich auch dazu da, um Butterbrot und Getränke und Kaffee hinten an der Bar zu ermöglichen. Gerade heute Sonntagvormittag, denke ich, ist das eine nette Gelegenheit. Wichtig auch, wenn es um Wortmeldungen von Seiten des Publikums geht, wenn es um die wichtigen Ausführungen und Beschreibungen hier meiner Gäste geht, dass alles, was gesprochen wird oder was gesungen oder geschrien oder was auch immer wird, dass dies über technische Verstärkung, sprich über das Mikrofon passiert, weil die gesamte Veranstaltung aufgezeichnet wird und dann später auch jetzt übers Internet abrufbar bleibt und somit auch erhalten bleibt. Mein Name ist Karin Wagner und ich freue mich sehr, im Team von Norbert Travöger eine der Gastgeberinnen hier im Kepler Salon sein zu dürfen. Und ich möchte jetzt gleich dahin gehen, meine beiden Gäste vorzustellen. Beginne mit dem Komponisten des Stücks. Michael Hatzot, in Wels geboren, studierte Gitarre am damaligen Bruckner Konservatorium, Tonsatzunterricht bei Helmut Schiff, staatliche Lehrbefähigungsprüfung, künstlerische Reifeprüfung auf der Gitarre, später auch noch Konzertfachstudium an der damaligen Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Lange Zeit schon ist Michael Hatzot in der Landesmusikschule Wels als Gitarrenpädagoge tätig und lange Zeit schon komponiert er und dies sehr vielseitig und ist immer wieder auch jetzt, was seine Kompositionen oder was auch Auftritt betrifft, als Musiker aktiv, also Kombination von beiden. Gründete die Spielgemeinschaft und den Verein Ensemble Wels, natürlich jetzt auch mit der Förderung zeitgenössischer Musik im Fokus. Und ist seit 2009 Leiter der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik, Sektion Oberösterreich bzw. Linz. Herzlich willkommen, Michael Hatzot. Und als zweiten Gast zu meiner Rechten begrüße ich sehr, sehr herzlich Herrn Georg Heilingsetzer. Ist in Mondsee geboren, das heißt auch ein Oberösterreicher. Studierte Rechtswissenschaften, Geschichte und Kunstgeschichte und absolvierte den Ausbildungskurs des Instituts für österreichische Geschichtsforschung an der Universität Wien. Das heißt sehr früh ein dezidierter Fokus auch jetzt was österreichische Geschichte anbelangt, später dann oberösterreichische Geschichte. War auch wissenschaftlicher Archivar am Oberösterreichischen Landesarchiv und dann stellvertretender Archivdirektor. Seit 2001 belegte er eine Honorarprofessur für österreichische Geschichte an der Universität Wien. Arbeitete intensiv und publiziert zu Themen der Landesgeschichte und auch der historischen Landeskunde, insbesondere zur Landesgeschichte Oberösterreichs. Man könnte jetzt hier noch weiter ausführen. Wichtig erscheint mir auch jetzt so zu honorieren Ihre Tätigkeit, indem ich erwähne, dass Sie den Theodor Körner Förderungspreis erhielten und dass Sie 2006 das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erhielten. Herzlich willkommen, Herr Georg Heilingsetzer. Nun möchte ich gleich das Wort an die beiden Herren weiterleiten und freue mich auf Ihre Ausführungen, Erfahrungen, Auseinandersetzungen mit der Kammeroper Alea. Und ich bitte Sie, das Mikrofon zu verwenden.
Der Herr Heilingsetzer und ich, wir haben gewürfelt, wer beginnt. Zu Beginn möchte ich allerdings eine Ergänzung noch anführen. Die IGNM ist auch Sponsor dieses heutigen Vormittags. Auch das ist nicht ganz unwichtig zu erwähnen, weil eben die IGNM immer für Neues steht. Und somit haben wir uns also auch heute mit Kepler Salon verbunden. Jetzt steht uns also ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung als bei den Einführungen zu den jeweiligen Aufführungen in der Tabakfabrik. Und somit erlaube ich mir einfach etwas weiter auszuholen, wie es zu diesem ganzen Projekt gekommen ist. Ausgehend von einem Bild meines Großvaters, das auch im Programmheft dann abgebildet ist und im Landesmuseum zu sehen ist. Ich bilde mir ein, das Bild hat ein Ausmaß von, was ich, 3 Meter mal 1,5 Meter oder ungefähr so und ist ein Entwurf zu einem Fresko mit dem Titel Frankenburger Würfelspiel. Man sieht also den Herbersdorf auf einem Pferd. Der Großvater hat immer liebend gerne und auch sehr großartig Pferde gezeichnet. Und dieses Bild ist irgendwo immer im Kopf gegeistert. Und als dann eines Tages Frau Skokan einen Grunter Facebook und sagte, naja, man müsste jetzt vielleicht einmal, es war einfach so flapsig nebenbei gesagt, man müsste vielleicht einfach einmal ein heimatliches Thema verwenden, eine Oper schreiben oder irgendwie sowas ähnliches. Naja, und wenn man eh schon immer so ein Bild im Kopf hat, dann ist halt einfach dann irgendwie dann die Sache mal so gewesen, dass ich einmal zufällig einmal zu viel Zeit gehabt habe. Und dann hat man zum Nachdenken begann. Einfach die Geschichte in Frankenburg nachzuerzählen, musikalisch nachzuerzählen, wiederzuergeben, schien mir nicht interessant genug, da ja darüber schon viel geschrieben wurde. Es sollte, glaube ich, auch von Helmut Eder ein Werk darüber geben. Also das war für mich nichts. Ich wollte dann versuchen, ein Libretto schreiben zu lassen, über das Geschehen in Frankenburg aus Sicht eines evangelischen Pfarrers, der mit seiner Familie dort gewohnt hat und vertrieben wurde. Und diese Dramatik, die sich daraus ergeben hat, mit dem Hintergrund, dass eben da unmittelbar darauf Leute gehängt wurden, das schien mir aus interessant genug, einen Fokus auf diese Familie zu legen. Und dieses Libretto-Vorhaben ist also gescheitert. Allerdings sind die Recherchen dazu schon so weit gediehen, dass ich in Wels im Stadtarchiv war und im Stadtarchiv gibt es ein Buch von Hans Sturmberger über den Herrn Herbersdorf. Und da findet man sehr fundiert den Werdegang dieses Herrn und sehr fundiert auch Querverweise, unter anderem auch einen Querverweis zu einem gewissen Herrn Georg Erasmus Tschernembel. Und das ist ein hochinteressanter Mann. Also da wird man auch als Nicht-Historiker dann natürlich sofort sehr neugierig. Hoppla, da gibt es ja auf evangelischer Seite einen, der mindestens ebenso streiten kann wie der Herr Herbersdorf. Und dann ergab sich eben der nächste Baustein, der nächste Würfel, dass man ins Landesmuseum geht und auch wieder von dem Herrn Sturmberger ein dickes Buch über den Herrn Tschernembl findet. Und diese beiden Bücher, da sieht man schon die erste Polarität, die sich mehr oder minder durch das ganze Werk zieht. Diese Polarität war sofort gegeben und hochinteressant für mich. Und ja, daraus ergab sich eben letztlich, dass es von diesem Herbersdorf Texte im Landesarchiv gibt, eine berühmte Rede vor den Linzer Landständen. Ich habe sie in Kopieform hier liegen. Dieser Text würde alleine noch nicht ausreichen, um ein Libretto daraus für eine Figur zu erstellen. Das war zu wenig, aber ich habe dann in dem Tschernembl-Buch gelesen, dass es von diesem Herrn Tagebuchaufzeichnungen gibt, sogenannte Memorabilia, Erinnerungen, Tagebuchführung. Und diese Tagebuchführung ist dann in Buchform als sogenannte Consultationes erschienen. Allerdings, und da sind wir schon wieder bei der wilden Politik, die sich auch in diesen Zeiten nicht viel zu unserer Zeit geändert hat, hat es damals einen Jesuiten namens Jakob Keller gegeben. Und dieser Herr hat diese Tagebuchaufzeichnungen für einen Fürsten, das wird dann der Herr Heilingsetzer genauer wissen als ich, für einen Fürsten in Deutschland böswilligst kommentiert. Also wenn man sich das liest, Sie können dann hier vielleicht etwas schmökern, das sind raueste Beschuldigungen. Und diese Glossen, diese Kommentare zu diesen Tagebuchaufzeichnungen, die nahm ich und gab sie auch dem Herrn Herbersdorf zu singen, zu sprechen. Insgesamt ergab sich dann für mich ein Konvolut an Texten, das mir interessant genug erschien, diese zwei Pole gegeneinander zu führen. Und wie es dann letztlich dann zu einer musikalischen Ausführung dazu kam, würde ich vielleicht etwas später ausführen. Ich denke, ich kann jetzt einmal an den Herrn Heilingsetzer das Wort geben, um diese beiden Figuren, speziell eine Figur, die ja hochinteressant ist und vielleicht etwas weniger im Land bekannt ist, nämlich dieser Herr Tschernembl, um hier etwas darüber zu sagen.
Bitte.
Danke vielmals. Ich möchte zunächst ein paar allgemeine Bemerkungen machen zur Situation, in der diese Oper spielt. Das ist im Anfang des 17. Jahrhunderts. Und da waren zwei Bereiche sehr heftig umkämpft und umstritten. Und die großen Fragen der Zeit, kann man sagen, zunächst einmal erstens die Frage der konfessionellen Ausrichtung in den habsburgischen Ländern, also auf der einen Seite Katholizismus oder verschiedene Spielarten des Protestantismus. Und zweitens die Frage der Gestaltung des Staatswesens in diesen Ländern, also ob jetzt hier der Fürst an der Spitze stehen sollte und ein absolutistisches Regime errichten konnte, oder ob es zu einer stärkeren Mitwirkung der legitimierten Vertreter des Landes, nämlich der Stände, kommen sollte. Diese Stände waren natürlich nicht demokratisch gewählt im heutigen Sinn, sondern es waren die Vertreter der führenden Schichten des Adels, waren zwei Stände, der Herrenstand und der Ritterstand, beziehungsweise die Prälaten, also die Vorsteher der Klöster, und die Vertreter der Städte. Das waren die den Landtag bildeten und die hier eben kommandierten. Zu dieser Zeit allerdings spielten die Prälaten eine geringere Rolle, weil eben der Protestantismus im Lande vorherrschend war und die Klöster um ihre Existenz kämpfen mussten. Entscheidend war daher der Adel, vor allem der Herrenstand, das waren die vornehmer Geschlechter, dem auch übrigens Tschernembl angehört. Dass es zwischen diesen zwei Fragen, also der religiösen, konfessionellen Frage und der politischen Frage, einen Zusammenhang gab, hat eben niemand geringere als der Freiherr Georg Erasmus Tschernembl ganz klar ausgesprochen, wenn er einmal gemeint hat, Religio und Libertas hängen aneinander. Also die Dinge hängen sehr stark zusammen. Nach unseren heutigen Vorstellungen sehen wir kein Problem einer nicht einheitlichen, sondern multikonfessionellen Bevölkerung für die Regierung der frühen Neuzeit, aber war das sehr wohl ein Problem. Die Religion spielte ganz allgemein im Leben der Menschen eine ungleich größere Rolle, als sie dies heute in unseren Gegenden tut. Nicht nur, dass die Herrscher meinten, vor Gott für das Seelenheil auch ihrer Untertanen verantwortlich zu sein. Es gibt nur sehr wenige Beispiele in Europa für eine echte religiöse Toleranz, etwa das damalige Fürstentum Siebenbürgen. Da gab es nun wirklich mehrere Konfessionen gleichberechtigt nebeneinander, die sich nicht, die friedlich zusammenlebten. Es gibt aber die Regierenden konnten auch anführen, dass es immer wieder Beispiele gab, wo religiöse Eiferer die Bevölkerung zum Widerstand aufgestachelt haben und es ihnen dann zu Unruhen gekommen ist. Es herrschte zu dieser Zeit auch starke soziale Spannungen. Denn man darf nicht vergessen, dass damals ja noch das Land hauptsächlich ein agrarisches Land war. Die Stadtbevölkerung machte keine 10% aus dem Land. Dass eben alle diese, die meisten einer Grundherrschaft untertänig waren. Und diese Grundherrschaften waren meist auch im Besitz des Adels und haben gerade damals ebenfalls immer wieder Geld benötigt und die Leistungen und Abgaben zum Teil erhöht. Und das war natürlich auch ein Beispiel, dass es zu Unruhen kommen konnte. Die Grundherrschaften befanden sich im Besitz der Klöster und vor allem aber des Adels. Die Stellung des Adels und der Stände war so mächtig geworden, da der Landesfürst auf ihre Geldbewilligungen angewiesen war. Und es wurde viel Geld benötigt, denn die Habsburger spielten eine große Rolle in der europäischen Politik und waren auch ständig in militärische Auseinandersetzungen verwickelt. Man denke nur an die Bedrohung durch die Osmanen, die ja ebenfalls latent vorhanden war, und zum Krieg führen. Das ist heute auch so, braucht man Geld. Gibt es einen berühmten Ausspruch eines italienischen Marschalls, der sagte, was man zum Krieg für braucht, Geld, Geld und nochmals Geld. Und das konnte der Landesfürst aber nicht so einfach vorschreiben, sondern hier war er angewiesen darauf, dass die Stände ihm diese Gelder auch bewilligten. Und die haben sich natürlich dann Konzessionen machen lassen, was das Religiöse betrifft. Denn an sich wäre durch den Augsburger Religionsfrieden von 1555 der Landesfürst der gewesen, der über die Religion der seiner Länder zu bestimmen hat. Das war also in den deutschen Ländern so, wo eben protestantische Fürsten waren, aber auch in Österreich, wo eben die Habsburger katholisch waren. Und das war natürlich ein großes Problem und hier eben setzen diese Verhandlungen, diese Streitereien ein. Der Adel wieder war in Oberösterreich zu fast 90% protestantisch, die meisten lutherisch, einige aber vor allem die politisch besonders aktiven, diese waren Anhänger Calvins. Und das bedeutete eine noch kompromisslosere Haltung. Da die Adeligen aber im Rahmen der Grundherrschaften auch als Patronatsherren waren, die über die Pfarren verfügen konnten und dort die Pfarrer einsetzten, gab es auch hauptsächlich protestantische Geistliche im Lande. Und so hing die bäuerliche und auch die städtische Bevölkerung ebenfalls am Protestantismus. Zunächst führten diese angesprochenen Probleme im Mai 1618 zum Aufstand in Böhmen, als die Stände Böhmens die habsburgischen Statthalter zum Fenster der Prager Burg hinauswarfen. Das war der berühmte Prager Fenstersturz, den sie inszeniert haben. Heute wissen wir, oder schon seit längerem, dass das nicht eine spontane Aktion war, sondern auch vorbereitet war und das ganze Land vom Aufstand erfasst wurde. Da haben sich auch die Oberösterreicher nach einigen Zögern diesen Aufstand angeschlossen. Johannes Kepler hatte hier in etwas verklausulierter Form das Ereignis in einem Prognostikon, also in einem Horoskop, einer Vorschau, vorhergesagt. Und dies steigerte damals seinen Ruhm als Astrologe enorm. Aber schon 2 Jahre nach dem Aufstand kam es in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag zu einem vollständigen Sieg des Habsburger Kaisers und der Aufstand brach zusammen. Und sofort setzte die Gegenbewegung ein mit Strafgerichten, Güterkonfiskationen der Protagonisten und einer Gesetzgebung im Sinne des nunmehr absolut herrschenden Landesfürsten. Auch in Oberösterreich war das in etwas abgemilderter Form, ähnlich wie in Böhmen. Auch hier war es zur Flucht der Protagonisten des Aufstands, wie etwa Georg Erasmus Czernebel, und Güterkonfiskationen gekommen. Bei einer selbstständigen Ständepolitik war es damit vorbei. Und da das Land aber an Bayern verpfändet war, weil der Kaiser die Kriegskosten nicht bezahlen konnte, gab es eine bayerische Besatzung im Land. Der Bayernherzog Maximilian war der Pfandinhaber und der setzte eben als seinen Statthalter den Grafen Adam Herbersdorf ein, der diese Sachen exekutieren sollte. Er hatte einen schweren Stand auf der einen Seite, denn er war sowohl dem Bayernherzog, seinem Pfandgläubiger verantwortlich, als auch dem Kaiser in Wien, der immer noch die Oberhoheit hatte und sich verschiedene Dinge auch vorbehielt. Und dann kam es eben zu jenem Aufstand, zu dem großen Bauernkrieg von 1626, der nur durch reguläre Truppen niedergeschlagen werden konnte in vielen blutigen Schlachten und ein Ereignis, das in ganz Europa enormes Aufsehen gehabt hatte und wo das Land unterdessen in den Mittelpunkt gestanden ist. Die vergebliche Belagerung von Linz bildete auch einen gewissen Wendepunkt in diesem Kampf, denn damals fiel der populäre Anführer der Rebellen Stefan Fadinger. Und damit sind wir bei den Persönlichkeiten. Meist wird Stefan Fadinger in den Mittelpunkt gerückt des Interesses der Zeitgenossen, aber vor allem der Nachwelt. Eine zweite Persönlichkeit, die wurde schon genannt, ist eben Adam von Herbersdorf und Georg Erasmus Tscheinöbel. Das sind drei wichtige Figuren. Der bekannteste ist zweifellos Fadinger. Nachdem im 19. und 20. Jahrhundert Straßen und Plätze benannt wurden, nicht nur in Oberösterreich, auch in Wien und in Salzburg im Übrigen. Und obwohl er keine reine Sagenfigur ist, wie etwa der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell, so ist er doch biografisch kaum fassbar und stand nur wenige Wochen im Lichte der Geschichte. Das konnte seinem Ruhm als positiver Revolutionär aber keinen Abbruch tun. Obwohl wir seine Gedanken eigentlich nicht kennen, also die Gedanken Stefan Fadingers, gibt es doch zahlreiche Theaterstücke, Romane, zuletzt auch eine Oper im Übrigen, die sich mit seiner Person beschäftigen. Am Rande kann man dazu auch noch bemerken, dass er dabei von allen politischen Lagern seit dem 19. Jahrhundert vereinnahmt wurde. Der Antiheld gewissermaßen ist der Statthalter Herbersdorf. Besonders berühmt-berüchtigt wurde er durch die Inszenierung des sogenannten Frankenburger Würfelspiels, als er 1625 18 Gefangene Redelsführer bei dem lokalen Aufstand in Frankenburg paarweise um ihr Leben würfeln ließ. Sie kennen die Geschichte alle. Dass dieser Mann, den hat man auch als Alba, Herzog Alba des Landes Obdahens bezeichnet, in Erinnerung an den spanischen Feldherrn, der die Niederlande unterdrückt hat. Und er hat bei Protestanten, Liberalen und Sozialdemokraten natürlich keinen guten Ruf, das liegt auf der Hand. Aber auch die Katholiken des 19. Jahrhunderts standen ihm, der so viel für die katholische Gegenreformation getan hatte, eigentlich mit Reserve gegenüber. Der streitbare Linzer Bischof Rudigier soll sogar das Grabmal Herbersdorf verhängen haben lassen, wenn er die Kirche von Altmünster betrat. Der im Geiste des Protestantismus erzogene Herbersdorf trat nach Gymnasium- und Universitätsstudien in Straßburg schon früh in fürstliche Dienste, und zwar im Fürstentum Pfalz-Neuburg. Und als sein Herr katholisch wurde, um sich eine Erbschaft in Niederrhein zu sichern, tat es ihm Herbersdorf nach kurzer Überlegungszeit gleich. Er war ein sehr ehrgeiziger Mann und tat alles, um als dependierender Fürstendiener Karriere zu machen. Als der Krieg um Böhmen ausgebrochen war, trat er dann in bayerische Dienste und wurde Soldat. Das war sozusagen eine Stufe höher als den kleinen Pfalzgraf von Pfalz-Neuburg zum Herzog von Bayern, der ein mächtiger Mann war. Und er wurde eben vom Herzog als Statthalter in Linz für das unterworfene Oberösterreich eingesetzt. Er schien ihm der geeignete Mann zu sein für dieses Amt, der die bayerische Herrschaft mit Härte durchsetzen konnte. Er behandelte die verunsicherten ständischen Adeligen sehr von oben herab und auch die Linzer Bürgerschaft wurden von ihm als Untergebene gesehen und erhielt ihnen dann ziemlich deutlich ihre Verfehlungen während des Aufstandes gegen den Kaiser vor. Diese Rede da, die Sie zitiert haben, die hielt er übrigens nicht von den Ständen, sondern von der Linzer Bürgerschaft, beziehungsweise von ausgesuchten Vertretern, also Advokaten, sonstige Honoratoren. Die hat er sich aufs Schloss geholt und hat denen dann gewissermaßen die Leviten gelesen. Das ist ja natürlich die längste Rede, die wir von ihm kennen, die also überliefert ist. Und da hat er auch ganz geschickt auf seine eigenen Schicksale von mir, dass er selbst einmal gefehlt hat, der Protestant war, und dann aber zur Einsicht gekommen ist und so weiter. Es war nämlich, kurz vorher hat ein kaiserliches Patent erlassen worden, dass alle evangelischen Lehrer, Geistlichen das Land zu verlassen haben innerhalb einer gewissen Zeit. Und das war der Grund, dass er hier tätig geworden ist. Er entwickelte daher den durch doch den Konvertiten oftmals eigenen Eifer in der Stärkung der katholischen Religion. Er brachte auch mehrere Besitztümer im Land an sich, die günstig zu erhalten waren damals, und darunter war er auf das Schloss Ort, das zu einem Lieblingsaufenthalt von ihm außerhalb der Landeshauptstadt wurde, wo er auch erst 45-jährig, 1630, an einem Gehirnschlag verstorben ist. Nach Herbersdorf wird wohl nie eine Straße benannt sein, so wie der Vorgänger. Anders ist es beim dritten der vorhin genannten Person, also dem Freiherrn Georg Erasmus von Tschernobyl, der es immerhin zu einem kleinen Weg in Ur verbrachte, der 270 Meter, glaube ich, lang ist, also nicht zu vergleichen mit den Ausmaßen der Fadiger Straßen. Anders als bei Alia sind sich Herbersdorf und Tschernobyl auch nie begegnet. Das weiß der Herr Hartzog auch. Denn als der steirische Edelmann Herbersdorf nach Linz kam, war Tschernobyl längst auf der Flucht. Aber sie waren eigentlich Standesgenossen, die von ähnlichen Voraussetzungen ausgegangen waren, nämlich des protestantischen, ständischen Adeligen, eben Herbersdorf in der Steiermark geboren und Tschernobyl in Oberösterreich. Aber Herbersdorf, wie gesagt, war Konvertit und ging dann einen anderen Weg. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit, die ganz interessant ist. Beide standen in näheren Beziehungen zu Johannes Kepler. Als Kepler im Dienst der steirischen Stände in Graz war, das war sein erster Job sozusagen nach seinen Studien in Tübingen, trat er offensichtlich mit Otto von Herbersdorf, einem sehr streitbaren protestantischen Adeligen und dem Vater des Adam, in Verbindung. Und Kepler erstellte 1595 sogar ein Horoskop für dessen 10-jährigen Sohn Adam, dessen Inhalt uns jedoch leider nicht bekannt ist. Wir wissen nur beim Werkverzeichnis, dass er es gemacht hat. Und der Statthalter im Linzer Schloss hielt offenbar später auch seine schützende Hand über den Protestanten Kepler, der ja eigentlich unter dem Beschluss der Ausweisung der Nicht-Katholiken fiel. Tschernobyl wieder kannte Kepler von einer diplomatischen Mission nach Graz, ebenfalls im Jahr 1595, und wollte ihn schon damals für den ständischen Dienst in Linz gewinnen. Aber erst im Jahr 1612 war es wirklich so weit, dass er den schon hoch angesehenen Mathematiker und Astronomen vom Kaiserhof in Prag nach Oberösterreich holte. Tschernobyl und seine näheren Freunde haben den Gelehrten auch stets gefördert und den Schutz gegen dessen Widersacher genommen. Es waren also nicht nur Katholiken, sondern eher ihre eigenen Leute, Protestanten, mit denen er seine Schwierigkeiten hatte. Kepler war auch oftmals Gast in Tschernobyl und dessen Schloss Schwertberg, wo sich eine explizite Bibliothek befand, die er benutzen konnte. Und nun zum bedeutendsten Mann, eben zu Tschernobyl. Der war ein hochgebildeter Mann, der an mehreren Universitäten studiert hat, zunächst in der Universität in Altdorf bei Nürnberg, dann hat er italienische besucht, Bologna, Siena, ist auf Reisen gegangen, wie das damals üblich war, die sogenannte Kavalierstour gemacht und war dann in Paris und kam sogar nach London, was also eher selten war. England stand nicht immer besonders hoch auf dem Reiseplan, bei Tschernobyl schon. Und er kannte durch seinen Hofmeister, der mit ihm diese Reise absolvierte, wurde er aber geworben für den Calvinismus. Also er war von Luthertum ausgegangen und war dann für die Lehre Calvins, die ja bekanntlich eben davon ausgeht, dass es die Prädestination vertreten, dass es im Abendmahl eine andere Stellung gibt als beim Luthertum. Und wie gesagt, dass es eben eine strengere Richtung ist. Er wurde dann bekannt mit den bedeutendsten Vertretern auch des politischen Calvinismus in Europa. Und diese Leute haben zum Teil Theorien vertreten, die davon ausgingen, dass nicht der Landesfürst der Entscheidende war, der ein absolutes Regiment errichten konnte, sondern dass eben der Magistratus heißt es, oder in unserem Fall die Stände, hier mindestens gleichberechtigt dem Landesfürst gegenübertraten. Und wenn nun der Landesfürst etwas tat, was also gegen die Gewissen war, im religiösen Gebiet wurde gedacht, dann hatten die Stände die Möglichkeit, hier zu opponieren, zunächst mit durch Bitten oder durch sonstige Aktionen und schließlich sogar, wenn der Landesfürst gar zu einem Tyrann werden sollte, dann war sogar die Ermordung erlaubt. Also der Tyrannenmord wurde hier auf die Fahnen geschrieben. Man nannte diese Richtung die Monarchomachen, also die Königsbekämpfer, und das war nun vor allem viel theoretische Literatur, vor allem in Frankreich. In Frankreich waren ja damals die Religionskriege, denken Sie an die Bartholomäusnacht und andere Gemetzel, wo eben Königtum und protestantische Adelige sich gegenüberstanden. Und nun kam Czernembl von seiner großen Reise nach Oberösterreich zurück und erlebte auch hier die Zersplitterung der Protestanten, eben in die verschiedensten Richtungen. Es gab also neben Calvinisten noch einige andere. Und er war aber immer dafür eingetreten, für die Einheit aller Evangelischen, die sich durchzusetzen zu können gegen die katholischen Habsburger. Denn die Landesfürsten berufen sich darauf, auf das Augsburger Religionsfrieden von 1555, dass eben der Landesfürst auch über die Religion bestimmen könnte. Denn Czernembl hat dann sehr bald auch Funktionen übernommen im Rahmen der Stände, verschiedene Ämter, die dazu befähigten, auch hier wirksam tätig werden zu können. Und er war zweifellos der führende Kopf des Widerstandes gegen religiöse und politische Unterdrückung und weit über die Grenzen des Landes Obdeins hinaus zu einer Symbolfigur. So hieß es auch, das ist auch ganz bezeichnend, während des Bauernkrieges 1626, dass der Herr von Czernembl im Lager der Aufständischen weile. Das war aber nur ein Gerücht, denn er musste ja damals schon fliehen. Er war aber nicht nur ein Theoretiker, der die Schriften alle gut kannte und eine ausgesuchte Bibliothek hatte, sondern auch ein Praktiker. Und da stand er mitten in diesen Auseinandersetzungen, versuchte Bündnisse zu knüpfen und hier ein wirksames Gegenmittel in die Herzog machen zu können. Die erwähnten Schriften, die Herr Herzog verwendet hat, sind sozusagen nur nicht unmittelbar, sondern nur über einen Filter auf uns gekommen. Denn diese Notizen, die Czernembl für sich gemacht hat, die fielen nach der Schlacht am Weißen Berg den Siegern in die Hände und sie haben das natürlich versucht, propagandistisch auszunützen. Sie gaben eine große Publikation heraus, wo immer alle diese Gedanken des Czernembl mit Kommentaren versehen zu sehen sind. Und diese Pläne Czernembls gingen sehr weit. Also er wollte ein Bündnis sämtlicher Gegner der Habsburger schaffen. Er wollte auch, und das ist auch interessant, die Leibeigenschaft in Böhmen, da gab es die ja noch sehr weitgehend, aufheben und damit die Bauern auch für die Sache der Evangelischen kämpfen lassen. Das war etwas, was man bisher nicht gemacht hatte. Und so gesehen kann man tatsächlich sagen, dass Czernembl eine Art Volkstribun war, der eben schon durch ihn führt der Weg zur über die Volkssouveränität auch zu demokratischen Formen. Insofern war es seiner Zeit weit voraus. Aber wie gesagt, er musste fliehen nach dieser Niederlage und ist schließlich in diesem Jahr 1626, wo auch der Bauernkrieg stattgefunden hat, in Genf im Exil gestorben und wurde dort im Kreuzgang der Kathedrale von seinem Herr auch bestattet. Das war zunächst einmal, was ich hier über diese Persönlichkeiten sagen wollte.
Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Willst du von deiner Seite jetzt noch etwas ergänzen oder sollen wir das einmal so als erstes Vorstellen der Thematik lassen oder gibt es da noch Ergänzungen?
Ich denke schon, dass ich jetzt ein bisschen ergänzen kann. Gleich einmal eben den Weg wieder letztlich zu meiner Arbeit, sprich zur Oper zurückführe und gleich hier zwei Zitate nehme. Das eine Zitat eben, weil Johannes Kepler sowohl für Herbersdorf als auch für Czernembl eine bekannte Figur war. Gleich zu Beginn der Oper im Prolog gibt es eben das Zitat von Johannes Kepler, und das darf ich vielleicht kurz vorlesen. Auswendig habe ich es nicht.
Aber das kann sogar sein, dass es schon gelb markiert ist, weil ich einige markante Punkte aus dem Libretto markiert habe.
Der Text dieser Vorausschau von Johannes Kepler heißt, dann wahrlich im Maijahr, ich gehe mal davon aus, das heißt im Mai, in dem Mai, wird es an denen Orten und bei denen Händeln da zuvor schon alles fertig und sonderlich, wo die Gemein sonst große Freiheit hat, ohne große Schwürigkeit nicht abgehen. Also 1618 hat er diesen Satz gesagt und das singt der Chor, aufgeteilt, polyphon, achtstimmig, im Prolog. Und ein weiteres Zitat, weil eben dann anschließend daran die Schlacht am Weißen Berg 1620 genannt wurde. Und hier sagte Georg Erasmus Czernembl, das ist eine kalte Zeit. Und dieses Wort kalte Zeit hätte auch Titel dieser Arbeit von mir, dieser Oper sein können. Ich entschloss mich für Alia. Nicht, weil die Oper vom Frankenburger Würfelspiel heißt, wie es hartnäckig ein Jahr lang von verschiedener Seite behauptet wurde. Sogar ein Kritiker hat noch letzte Woche hartnäckig versucht zu behaupten, dass es hier um das Frankenburger Würfelspiel geht. Nein, darum geht es nicht, sondern es ist lediglich dieser Gedanke, den jeder Oberösterreich hat, dort, das lernt jeder in der Volksschule, dort ist was Furchtbares passiert und das heißt Würfelspiel und daher diese Assoziation, dass man Alia das Ganze nennen könnte. Vielleicht jetzt einmal vorläufig dieses Statement und dann würde ich eben gerne noch eben zur musikalischen Arbeit dazu einiges sagen.
Mhm. Ich klinke mich da jetzt einfach ein, wenn es um die musikalische Arbeit geht. Ich möchte aber, nachdem für mich sehr auffallend war, im Zuge der Premiere, dass die künstlerischen Leistungen, die dort zu hören waren, einfach sehr, sehr gut sind, möchte ich unbedingt die Akteure und Akteurinnen und Instrumentalisten und Instrumentalistinnen nennen, damit auch die sozusagen mit uns im Raum sind und die Musik dadurch noch greifbarer. Tenor Michael Novak, Bariton Matthias Helm, die beiden verkörperten die Hauptakteure Czernembl und Herbersdorf. Sopran Ilja Vierlinger, Mezzosopran Silke Rethammer. Der Frauenchor E Medico Cantus, du hast schon den geteilten Chor angesprochen, so ein Frauenchor. Ensemble für zeitgenössische Musik der Anton Bruckner Privatuniversität Linz. Unter der Leitung von Thomas Kerbel, den ich hier auch sehr herzlich begrüße, und Christian Schmidbauer. Die historische Beleuchtung hat uns die Herren der Szenerie beschrieben. Herbersdorf, Czernembl, Jakob Keller kam auch jetzt ins Gespräch, derjenige, der die Glossen geliefert hat, Johannes Kepler, die jetzt mit der Handlung nicht unmittelbar zu tun sind, aber sie sind auch erwähnt worden. Als Michael Hatzot auf die Musik zu sprechen gekommen ist, hat er den Frauenchor erwähnt. Und es ist sehr auffallend bei der Premiere für mich gewesen, dass den beiden Männern sehr starke Frauenpersönlichkeiten zur Seite gestanden sind oder aus Rückendeckung sogar gestanden sind und dass der Chor einschließlich ein Frauenchor war. Das ist jetzt für mich eine Frage an den Komponisten. Warum ist das gewesen und welche positive Rolle kommt denn Frauenpersönlichkeiten zu, die den beiden Akteuren Herbersdorf und Czernembl zur Seite oder auch als Rückendeckung gestanden sind?
Na, erstens ist es so, dass beide verheiratet waren. Der Czernembl, glaube ich, mit einer Elisabeth von Starhemberg, ist das richtig?
Ja.
Nicht?
Susanne. Was war die zweite Frau?
Verstehe schon, ja. Aber Tatsache ist, die waren jeweils verheiratet, das ist also Realität. Aber mir ging es hier nicht um Nacherzählen von Realitäten, sondern es ist einfach für mich wichtig gewesen, zu Männerstimmen, Frauenstimmen dazu zu haben. Es ist einfach musikalisch für mich logisch gewesen. Und es würde eine ganze Oper nur mit zwei Männerstimmen und Instrumentarium nicht tragbar sein. So aus meiner Vorstellung zumindest. Vielleicht kann das ein anderer Komponist besser lösen. Somit war mal die Geschichte mit Frauen als Partner wichtig, und es hat aber auch von der Arbeit her einen Vorteil, dass man einfach Texte, die ja doch zum Teil oft doch sehr trocken sind und nicht von einem Librettisten formuliert, musikalisch formuliert wurden, damit man die aufteilt, damit die Wiedergabe nicht bloß von Männern passiert, sondern dass man es ganz einfach abwechslungsreicher gestaltet. Aber bereits in den ersten Gesprächen mit dem Thomas Kerbel sind wir eben darauf gekommen, dass es ganz geschickt wäre, auch einen Frauenchor einzubinden. Ganz pragmatisch, weil er sagte, an der Buckner-Uni gibt es da leicht Möglichkeiten, Damen zu finden, die also diesen Part übernehmen können. Dass es dann ein anderer Chor als von der Buckner-Uni geworden ist, ist das wieder eine andere Geschichte. Aber somit war es ja klar, ja, das wollen wir so machen, schon am Beginn der Arbeit. Und für mich, nachdem ich über das Ganze doch sehr viel nachgedacht habe, war es aber auch wichtig, einen Fokus auf die Situation der Frau damals zu legen, auf der einen Seite, und das ist dann wieder eine Idee von mir, letztlich auch eine Verbindung zu heute herzustellen. Und da greife ich einfach zu einem Mittel, in dem ich einfach den Damen Texte sprechen bzw. singen lasse, ganz kurze Zitate von wichtigen Aussagen, wie beispielsweise: Gott hat nicht nur starke Männer, wie der Chor in der ersten Szene singt, oder Aussagen von Felix Mitterer in Krach im Hause Gott, Kirche, das sind Männer, alte Männer, die also in der dritten Szene von den Choristinnen also ins Publikum geschleudert werden. Oder ein ganz wichtiges Gespräch im Vorfeld gab es mit der Pastoralassistentin in Wels, Johanna Strasser-Lötsch, die einfach sagte, Kirche, dass die Religion ist auch weiblich. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, den ich also hier auch mit einfließen lassen wollte, weil ich der Meinung bin, dass es damals und heute nicht viel anders ist. Und dass sich dann daraus, ganz interessant, verschiedenste Querverbindungen zu heutigen Religionskämpfen ergibt, das ist mir dann selbst dann erst später bewusst geworden und witzigerweise eben dann auch traurige Realität, wenn man sich Kämpfe zwischen Sunniten und Schiiten anschaut, wo es ja letztlich um Dinge geht, die auch damals bei uns eben passiert sind und wo eben auch Frauen mit Sicherheit eine ähnliche Rolle spielen werden, wie es eben damals und heute zwischen Evangelischen und Katholiken ist.
Wenn ich bei der Musik auch jetzt noch bleibe, im Instrumentarium war im Ensemble eine Orgel vertreten. Du hast verwendet die Technik des geteilten Chores, Coro Spezzato. Du hast, wie ich im Programmheft gelesen habe, auf die Tradition der antiken griechischen Tragödie, auch jetzt was die Aufstellung oder die Position betrifft, Bezug genommen. Das sind für mich Symbole, die in die Vergangenheit schauen und vielleicht die Vergangenheit holen wollen, oder die Orgel natürlich jetzt etwas, das mit Liturgie zu tun hat. Gibt es noch andere Symbole, die relevant waren, die man vielleicht jetzt nicht auf den ersten Eindruck als solche sofort erkennt?
Naja, in Wahrheit gibt es sehr viele Symbole, die ich aber alle in Wahrheit nicht verraten will, weil die mit der Arbeit am Stück selbst zu tun haben. Aber eines kann ich vielleicht noch nennen. Musikalische Grundlage von dem Ganzen ist ein Lied bzw. ein Choral von Melchior Vulpius aus 1609 über einen Text von Ambrosius Plaurer, der 1492 bis 1564 gelebt hat. Und dieser Choral lautet: Ach Herr, um deines Namens Ehr, halt uns Fried bei deiner Lehr, gib deiner Kirche gute Ruh, Gesundheit, gute Zeit dazu. Und gute Zeit war das mit Sicherheit nicht. Also das ist die eine Seite und auf der anderen Seite eben die Melodie dieses Chorales, die also der Text natürlich nicht, aber die Melodie dieses Chorales diente mir als harmonische Grundlage, auf dem das ganze Stück aufgebaut ist, und man kann an wenigen Stellen diesen Choral auch wahrnehmen.
Danke für das Verraten, dieses Symbol.
Dieses Symbol, es gibt dann viele andere Dinge, die aber nicht notwendigerweise verraten werden müssen, beziehungsweise auch nicht so hörbar sind. Aber eine Sache, damit ich die Sache vielleicht jetzt noch weiterführe, musikalisch, wir haben also ständig also jetzt diese Gegenpole gehört, auf der einen Seite Herbersdorf samt Ehegattin, Tschernembel samt Ehegattin, diese Polarität, die wollte ich also ständig wiedergeben. Also auch indem zwei Orchester auftreten, die sich aber auch oft ins Wort fallen. Diese Einwürfe, die dann, wenn die andere Orchester spielt, wo dann das andere kommentierend kurz einen Ton spielt. All diese Dinge sind Symboliken und ein ständiges ins Wort fallen, wie es eben dann auch tatsächlich auf der Bühne von den Sängerinnen und Sängern gemacht wird. Also diese Polarität wollte ich unbedingt zeigen, und es freut mich auch, dass diese Polarität letztlich auch im Bühnenbild von Alexander Hauer so wiedergegeben wurde. Auf der einen Seite steht das Orchester, in der Mitte der große Tisch und auf der anderen Seite der Chor. Somit kann man auch, auch optisch das Ganze sehr gut verfolgen und war für mich soweit sehr stimmig.
Ja. Das denke ich auch, dass das sehr, sehr gut gelöst wurde, vor allem jetzt auch die Räumlichkeit der Tabakwerke
richtig,
auf eine sehr, sehr kluge und anregende Art und Weise inszeniert.
Und auf die Antike zurückgehend, es ist halt so, dass man bei der Eingrenzung des Textes natürlich schon versuchen muss, wie kann ich hier Spannung erzeugen. Ich meine, die allergrößte Erfahrung als Schriftsteller habe ich nicht. Ich griff halt einfach zu den Mitteln, versuchen das Ganze textlich. Das ist mir beim Lesen der Texte schon aufgefallen, dass es Stellen gibt, wo sich die wirklich fürchterlich befetzen. Also wenn man die Glossen von dem Jakob Keller, von dem Jesuiten liest, also das ist sind böswilligste Kommentare. Das ist Propaganda, klar. Und zum Teil natürlich auch, wie Sie sagen, sehr subtil die Drohung von dem Herbersdorf in der Rede vor den Linzern im Linzer Schloss. Und da gibt es eben Stellen, die sind relativ harmlos, beruhigend, und da gibt es aber doch sehr punktuelle Drohungen und Eskalationen. Und nach diesen Kriterien habe ich letztlich dann den Text montiert. Das heißt, Einleitung, diese Prophezeiung von dem Herrn Kepler, dann Beisorge nenne ich das erste Kapitel, die erste Szene, Beisorge nichts anderes als die Sorge des Tschernembel, dass das Ganze eben fürchterlich enden kann. Das zweite dann die Drohungen, wo sowohl Tschernembel als auch Herbersdorf wirklich also Drohungen aussprechen und sich ordentlich schon in der Wolle liegen. In der dritten Szene dann Eskalation. Tatsächlich ist es ja so, wenn man die Texte sich anschaut, dann ist also da wirklich ordentliches Befetzen, was auch tatsächlich passiert. Und wenn man die Texte liest, dann gibt es aber auch immer wieder eben diese Reduktion, immer wieder das Zurückgehen. Ja, eigentlich fehlt uns ja eh nicht viel. Wir sind im Prinzip alle, haben wir einen Gott. Wir sind nur, ja, es geht nur um eine Kleinigkeit, die uns unterscheidet. Und somit meiner Meinung nach eben dann wieder die Reduktion. Beruhigung, wie heißt denn eigentlich die fünfte Szene? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Die fünfte Szene nenne ich dann, muss ich kurz einen Schummelzettel zu mir nennen, das Endnit erreichen, wo es der Tschernembel dann letztlich resigniert, weil er tatsächlich ins Exil gehen musste. Also alle diese Bemühungen, seine Kämpfe für seine Sache einzutreten, das half alles nichts. Er musste gehen. Und ja, und wie das Ganze dann weitergegeben ist, dazu eben dann Alia. Und der Epilog, ja, da ist es dann einfach die Aussage, die eben wirklich beide Seiten nur um Millimeter unterscheidet. Der eine sagt, haben wir alle nur einen Gott, und der andere sagt, wir müssen Gott vertrauen. Ja, und ich lasse aber genau beim Wort Gott beide Seiten gleichzeitig das Wort Gott singen. Also das ist auch wieder so eine Symbolik. Beide haben einen Gott, aber der eine sagt, wir müssen Gott vertrauen, und wir haben alle nur einen Gott, und genau bei dem Wort Gott singen sie das unisono. Ja, so ist es aber auch wirklich im tatsächlichen Leben. Ich würde jetzt ganz gern vielleicht auch den Thomas Kerbler ein bisschen einbinden in unser Geschehen, weil er von Anfang an ja bei dieser Sache dabei war. Also es hat ja ständige Kontakte gegeben. Also wie gesagt, das erste Gespräch habe ich schon erwähnt, wo es also darum gegangen ist, musikalisch einen Frauenchor einzubeziehen. Aber vielleicht kann man es auch noch ein bisschen aus seiner Seite schildern, wie es eben wirklich zu diesem Projekt gekommen ist. Diesen Zufall, dass das Brucknerhaus in der Tabakfabrik Oper produzieren will, und der Zufall, dass auch hier an der Bruckner Universität das Opernstudio installiert wird. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu diesen Zufälligkeiten sagen.
Zuerst einmal einen schönen guten Vormittag, schönen Morgen. Wir haben vor circa eineinhalb Jahren das Musiktheaterstudio gegründet an der Bruckner Universität. Schon mal ein bisschen visionär. Der Neubau nächstes Jahr wird eröffnet. Ein neues Musiktheater steht in Oberösterreich. Und unser Musiktheaterstudio steht auf verschiedenen Beinen. Einerseits die traditionelle Ausbildung von der Barockoper bis hin zu einer Mozart-Serie. Genauso auch im populären Bereich, was Musical-Kooperationen betrifft. Aber ganz wichtig, die Pflege zeitgenössischer Musik. Und da sind wir schon sehr stolz darauf, dass wir in den letzten eineinhalb Jahren drei abendfüllende Opern zur Uraufführung gebracht haben. Es hat begonnen mit Peter Andros Spiegelgrund im Parlament, wurde dann im Brucknerfest letztes Jahr gezeigt. Dann zum 60. Geburtstag von Gunter Waldeck, die Oper Schatten im Dorf im Juni. Und jetzt Michael Hatzot Alia. Und es ist für uns, ich gestehe Ihnen das ganz ehrlich, immer unglaublich spannend, eine Uraufführung zu betreuen. Weil, sagen wir mal so, wenn wir jetzt Figaros Hochzeit machen, da weiß man, was auf einen zukommt, wie man besetzt. Und eine Uraufführung ist immer ein großer Moment, wenn die Partitur geliefert wird vom Komponisten. Wie setzen wir das um? Wie besetzen wir das? Und da ist es natürlich auch ein großes Privileg, wirklich intensiven Kontakt und Kommunikation mit den Komponisten zu pflegen. Das ist für mich immer ganz, ganz entscheidend. Nicht zuzuwarten, sondern im Entstehungsprozess miteinander zu diskutieren und auch dann im Entstehungsprozess der Inszenierung. Michael, ich glaube, du kannst da auch ein paar Worte dazu sagen, weil du warst ja, glaube ich, eigentlich bei jeder Probe dabei. Fast jeder Probe.
Das ist richtig. Also ich habe jetzt bewusst eben zwei Seiten der Partitur aufgeschlagen. Es ist deswegen so notwendig aus meiner Sicht gewesen, bei jeder Probe dabei zu sein, weil ja ich einer der Komponisten bin, die nicht nur traditionell notieren. Das Konzept der Oper aus meiner Sicht, und da bin ich wieder bei Symbolik, war von traditioneller Notation immer weiter wegzuführen zu völliger Freiheit, zu völlig freier Notation, wie hier in der dritten Szene, wo das Ganze eskaliert. Das ist also zum Teil nur verbal formuliert und dann wieder weggehend und sich wieder verändernd zu traditioneller Notation. Und wenn man so frei notiert, dann gibt es nichts anderes als sehr viel auszumachen. Man muss ständig reden, man muss ständig erklären. Diese Art von Notation ist einfach nicht jedem geläufig. Und daher war es notwendig, einfach selbst sehr viel dabei zu sein, um das, was ich mir so vorgestellt habe, auch noch einmal zu erklären. Auch wenn alles wortwörtlich genau drinnen steht, heißt es noch immer nicht, dass ein Musiker das sofort so übersetzen kann.
danke sehr für die Wortmeldung auch von Thomas Kerbel. Ich möchte jetzt eine Frage an den Herrn Heilingsetzer stellen. Sie als Historiker, als Profi im Archivleben, wo jedes Wort wichtig ist, wo jede historische Aussage von Bedeutung ist, da geht es um Punkte, da geht es um Beistriche. Wie ist es Ihnen damit gegangen, diese so klar überlieferten historischen Aussagen nun in Musik gesetzt gehört zu haben? Beziehungsweise wie ist es Ihnen mit der Fiktion dabei gegangen? Erstens, dass das Linzer Schloss Ort der Handlung ist, wo ja die beiden Personen einander nicht begegnet haben, beziehungsweise überhaupt die Tatsache, dass die beiden Personen aufgrund zeitlicher Verschobenheit nicht so interagieren haben können, wie es dargestellt ist. Wie geht es dem Historiker, wo wirklich Punkt und Beistrich von größter Bedeutung sind damit?
Ja, also das ist für mich eigentlich kein Problem gewesen, denn das ist uns allen klar und bewusst gewesen, dass sich die nicht persönlich begegnet sind, die beiden Protagonisten. Aber sie vertreten beide vielleicht am deutlichsten verschiedene Prinzipien. Mhm. Und die gerade in dieser Zeit eben entscheidend waren. Ich habe das eingangs gesagt mit den religiösen, konfessionellen Gespaltenheit und auch die politischen Dinge, die damit zusammenhängen. Und da würde ich schon sagen, die künstlerische Freiheit muss hier eben eintreten und das ist durchaus legitim. Das finde ich positiv, wenn man so etwas zuspielt.
Ist das für in Ihrer Laufbahn jetzt als Historiker das erste Mal gewesen, dass eine künstlerische Umsetzung von solcher Art Themen passierte und Sie damit verbunden waren?
Naja, also passiert ist das ja immer wieder, aber ich war nicht damit verbunden, kann ich sagen. Aber es sind ja immer wieder, es werden immer wieder historische Stoffe.
Aber ich meine, wo Sie jetzt wirklich ein Teil...
Weil ich habe das zum ersten Mal erlebt in dieser Form. Ja. Aber ich erinnere mich noch an im Jahr des Bauernkriegs im Jubiläum 1976, da wurden vom Land ja sogar Werke in Auftrag gegeben, ein musikalisches Motiv, Frau Fussenegger, das Libretto geschrieben hat, und ich glaube, das war der Eder, Helmut Eder war der Komponist dieser Originalpartitüren übrigens, die konnte ich dann auch in Empfang nehmen, sie befindet sich im Landesarchiv.
Verstehe.
Also, ich habe mit diesen Dingen schon am Rande zumindest etwas zu tun.
Ja, danke sehr. Ich möchte jetzt auch das Publikum hereinnehmen in die Diskussion, so dass der Wunsch ist, wenn es Fragen gibt, Anregungen, Ergänzungen, Proteste. Bitte. Norbert, du machst das bitte. Ja, das bleibt bei uns.
Ganz kurz eine Frage. Ich habe gerade die Oberösterreichischen Nachrichten, Kulturteil gelesen. War ja eine Kritik drin. Ich sehe mir, glaube ich, am Mittwoch am ersten irgendwie die Allee an. Jetzt wurde beschrieben, dass, sage ich mal, beim Eingang des Publikums, also mit dem Chor eingezogen wird und zurück auch. Und das also ein bisschen kritisch gesehen wurde, weil irgendwie gesagt wurde, man weiß da nichts mit anzufangen. Jetzt würde ich gerne darüber ein bisschen noch ausführlicher Bescheid wissen. Danke.
Ja. Da danke ich Ihnen sehr herzlich für diese Frage. Wir haben da natürlich ausführlich diskutiert, weil grundsätzlich ist es so, dass das Publikum wieder rauszuführen, das ist eigentlich ein No-Go im Theaterbetrieb, weil man raubt den Künstlern ja im Prinzip den Applaus. Allerdings sind wir davon ausgegangen, das Publikum kommt und geht und sieht eine Bestandsaufnahme, eine Situation. Eine Situation, die in der Geschichte ständig wiederholbar ist, ständig passiert ist, wird teilweise eingebunden und verlässt dieses Bild auch wieder, um in das nächste Bild zu gehen. Sie brauchen nur dann nach Hause gehen, den Fernseher aufdrehen und erleben das auf der Welt, auf 5, 6 verschiedenen historischen Plätzen, dasselbe, was damals passiert ist. Und das war uns einfach wichtig, mit dieser Symbolkraft zu zeigen.
Danke sehr. Das ist ja auch, ich war, wie gesagt, am Donnerstag in der Premiere und man wird, wenn man in diesen großen Saal hineingeht, in diese Halle hineingeht, von schwarz gekleideten Frauenpersönlichkeiten empfangen, die Tücher um den Kopf haben, und man wird zum Platz geleitet. Und ich hatte beim ersten Moment dessen, als ich angesprochen wurde, sind Sie alleine da oder haben Sie schon einen Sitzplatz, war ich irritiert auch. Und ich glaube, ich habe gar nicht geantwortet, weil ich nicht gewusst habe, was ich sagen soll. Und beim Hinausgeleiten war ich dann schon mit der Situation vertraut, aber das hat schon etwas Mystisches auch an sich gehabt. Man hat auch dann nicht mehr gesprochen irgendwie. Man war so in einer eigenen Mystik gefangen. Und das fand ich schon sehr bezeichnend auch und es hat ein sehr anregendes Moment gehabt. Insofern ist die Frage durchaus auch berechtigt und hat ihren Sinn.
Sei es Mystik oder etwas anderes, Tatsache ist, dass ich in dieser Komposition sehr viele freie Stellen habe und diese frei notierten Stellen, die haben den Sinn, Klangräume zu schaffen, Klangeindrücke zu schaffen. Da gibt es manchmal Zeitangaben, die können 50 Sekunden dauern, 70 Sekunden, man könnte sie auch länger ausdehnen, je nachdem, was für eine Stimmung eben entsteht. Und diese Klangräume sind auch eben wiedergegeben dann bei diesem Einlass, beziehungsweise eben beim Rausgehen. Die sind also hier dann nochmal fortgesetzt worden.
Ich wollte eigentlich die Frage, weil du hast zuerst gesagt, sprichst von völliger Freiheit, sozusagen mich das ein bisschen zuspitzen, weil du sagst, du hast freie Räume notiert. Die Frage ist, wie notiert man völlige Freiheit und warum braucht völlige Freiheit überhaupt Notation?
Naja, deswegen habe ich ja auch in der dritten Szene kaum notiert, sondern nur beschrieben. Aber du hast insofern völlig recht, völlige Freiheit in der Musik gibt es nicht. Denn das Interessante ist, wenn man die Parameter offen lässt, entstehen trotzdem Gesetzmäßigkeiten. Der oder die Musiker, die schaffen sich eigene Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, das Bedürfnis nach einer gewissen Regelung und nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit nach einem gewissen Rhythmus, der bleibt immer da. Aber was man schon machen kann, das ist, dass es keine fixen Zeitangaben gibt, dass die Einsätze verschoben sein können, dass Pausen individuell lang sein können. Jeder schafft sich halt dann seine eigene Gesetzmäßigkeit und ist dadurch halt dann nicht mehr so frei, aber immerhin. Es ist anders, als ob es in einem fixen Takt notiert wäre.
Wir kennen uns ja schon länger und ich habe einiges gespielt von dir. Du bist als Komponist immer auch interessiert, sozusagen diese Räume anzubieten und bist aber auch neugierig, was die Musiker mitbringen, wie du das gerade beschrieben hast. Ist das sozusagen eine wesentliche Eigenschaft von dir, auch als Komponist, sage ich jetzt, einfach als Außenstehender, Involvierter?
Schwer zu sagen, das ist momentan halt so meine Phase. Ich kann mir vorstellen, dass eines Tages wieder alles fix notiert ist. Interessanterweise mache ich mir sehr viel Gedanken über diese freie Notation. Ich stelle mir selbst oft die Frage, ob es nicht ohne dies alles in einem Viervierteltakt notierbar wäre. Man denkt oft irrsinnig kompliziert. Ich schaue mir oft andere Partituren auch an. Also wenn da dieser Wettbewerb in Wien ist für den ORF, Talentebörse, da kommen ein paar Partituren daher, die sind ja so kompliziert, das ist ja beinahe nicht mehr nachvollziehbar. Das ist ja eine höchst komplizierte Konstruktion. Aber wenn man dann das Ganze sich anhört, dann könnte man das Ganze eigentlich alles auch sehr einfach machen. Und ja, in diesem Dilemma ist man aber einfach schlicht und einfach als Komponist. Es geht letztlich darum, eine Form zu finden, etwas aufzuschreiben, damit es auch nachgespielt werden kann, nachgesungen werden kann. Und ich habe halt in diesem Fall zu dieser Form gegriffen, zugegeben, und der Thomas wird ein Lied singen können davon. Nicht die einfachste, weil die Arbeit schon sehr, sehr aufwendig war. Aber ja, das ist halt diesmal so, ein anderes Mal ist es vielleicht wieder einfacher. Ja. Ich lebe noch, ja.
Hier gibt es noch eine Frage, bitte.
Ja,
Michael, wie ist es? Zum Beispiel, du hast jetzt drei Aufführungen. Premiere, gestern und dann jetzt am kommenden Mittwoch. Und wenn ich also zum Beispiel alle drei Abende genutzt hätte, wie ist dann mein Eindruck, wenn du sagst, dass du so viel Freiheit drinnen hast, wenn also die Protagonisten da untereinander also anders agieren oder sonst etwas können, habe ich dann gesamtheitlich doch verschiedene Eindrücke des jeweiligen Abends?
Ja, insofern, als dass die Aufführung, das bilde ich mir ein, so gestaltet ist, dass es so viele Aspekte ist, die man mitnehmen kann. Insofern, also die musikalische Wiedergabe ist jedes Mal ähnlich gut und da gibt es also mittlerweile eingefahrene Wege. Die Freiheiten, die wir angesprochen haben, haben sich verfestigt. Es ist ja auch notwendig, um einfach eine gewisse Sicherheit zu haben bei den Künstlern. Aber
es wird aufgezeichnet.
Nein, aber ich meine so, die Freiheit wird wahrscheinlich am meisten in der Aggression des Augenblickes in dieser Szene sein. Und die wird manchmal eben stärker sein bei mancher Aufführung und manches mal weniger.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Beim ersten Mal wird große Neugier sein, hoffe ich, und große Spannung. Beim zweiten Mal ist es, glaube ich, schon möglich, andere Aspekte aus dem Ganzen herauszuhören. Das gibt der Text her. Ein interessantes Detail am Rande. Der Regisseur Alexander Hauer lässt die Damen in der fünften Szene würfeln. Und sie setzen dann ein Tuch über die Augen. Und damit wird symbolisiert, dass sie mehr oder minder also jetzt verurteilt sind. Diese Anspielung, das ist die einzige Anspielung an das Frankenburger Würfelspiel, wird von vielen anders empfunden. Sehr viele haben gesagt beim Rausgehen, ja, ich habe da jetzt die Burka gesehen. Ich habe da jetzt den Kampf im Islam gesehen. Also die haben das sofort anders interpretiert. Und sowas kann dir beim zweiten Mal sicherlich auch passieren, dass du sagst, hoppla, das kann man alles ja auch anders sehen.
Und wenn, also dann wünsche ich eigentlich deiner Oper sehr, sehr viele Aufführungen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das wird sich immer mehr perfektionieren.
Davon gehe ich aus, dass bei einer Wiederaufnahme man wie bei jeder Oper sich einiges perfektionieren lässt. Also da unterliegt dieses Werk genauso wie andere Werke auch der Möglichkeit, musikalisch einiges zu verfeinern. Das ist ganz klar.
Gibt es noch eine Frage vom Auditorium? Gibt es hier noch eine Frage? Dann habe ich noch eine Frage. Was die Freiheit anbelangt, und zwar eine Frage an den Thomas Kerbel. Als Musiker oder Musikerin ist es ja oft schwieriger, Freiheit zu haben, als genau zu wissen, was man zu tun hat. Auch wenn es hochkomplex ist, was man zu tun hat, aber man weiß, was man vor sich hat und man hat einen bestimmten Plan sozusagen, den man sich erarbeitet oder den man abarbeitet. Freiheit birgt jetzt oft die Frage dessen, was kann man tun, was ist zu tun und ist oft schwieriger als das streng notierte. Wie ist es da denn Musikerinnen und Musikern gegangen?
Ja, da gibt's ganz einfach verschiedene Zugänge. Und wenn wir vom Begriff Freiheit bei der Oper von Michael sprechen, gibt es schon vorgegebene Muster. Vorgegebene Muster, wo es halt heißt, die Musiker sollten mit den Instrumenten keine konventionellen Töne, sondern Klappengeräusche erzeugen, oder es gibt ein Grundmotiv, ein musikalisch notiertes, das halt beliebig wiederholt, improvisiert wird. Also es passiert kaum, dass bei einer improvisierten Stelle ein Musiker das Notenblatt wendet und er sitzt vor einem weißen Blatt und es steht drauf, mach was du willst. Sondern im dramaturgischen Ablauf gibt es da so vorgegebene Muster. Und die Musiker reagieren verschiedentlich drauf, aber einhellig mit großer Neugier. Mhm. Mit großer Neugier. Und es ist ja kein Geheimnis, es hat schon Komponisten des 18., 19. Jahrhunderts, von Robert Schumann gibt es da so einen Ausspruch, wo er sich unglaublich darüber beklagt, wie unzulänglich die Notenschrift ist. Mit ihren 5 Linien, wie schwer es ist für einen Komponisten, sich in diesem Korsett auch ausdrücken zu können. Und da hat natürlich die zeitgenössische Musik verschiedene Wege gefunden, bis hin, dass halt auch genauso die Stille ein musikalisches Ausdrucksmittel ist. Und wir haben ja das ein paar Mal erlebt bei der Oper, am Anfang von der dritten Szene, Ende der dritten Szene, wo die Schlagwerker mit den Fingerkuppen ganz leise Geräusche verursachen, und das hat eine unglaubliche Wirkung. Mhm. Und ja, ich meine, ich kann jetzt nur eines noch sagen, was ich sehr interessant finde, wie vorhin gesprochen wurde über die Würfel und über die Burka. Ich habe das wiederum ganz anders selber gesehen. Ich habe so gesehen, in der Diskussion, bei der Entstehung, der Inszenierung, sind wir immer wieder auf einen Satz gekommen. Ein Lieblingsbuch von mir, von Umberto Eco, wo in einer zentralen Aussage drinnen steht, der Antichrist ist immer in den eigenen Reihen zu finden. Der kommt nie von außen. Und gerade was auch die Kirche den Frauen angetan hat, den Frauen, die Hexenverfolgungen und so weiter, und das war für mich wiederum ein Symbol. Also man sieht, wie umfangreich das alles geht.
Danke. Noch Fragen, Anregungen? Weil es mich interessiert, jetzt einfach auch so zum Weiterleben der Oper. Gibt es schon Ideen, wie sie noch einmal oder wo sie noch einmal gespielt und inszeniert werden kann?
Nein.
Bis jetzt noch nicht.
Ja. Nein, jetzt ist einmal ein Riesending abgeschlossen. Ja, und dann muss man einfach einmal schauen, ob es jemanden gibt, der sich interessiert.
Ist ja immer eine Frage der Finanzierung einfach auch. Das große Problem generell jetzt bei künstlerischen Aktionen und künstlerischen
Keine
Projekten.
Keine Frage. Und Oper oder Theater ist immer teuer. Wobei Oper noch teurer ist als Theater. Das ist einfach so. Hm.
Ja. Auf jeden Fall von meiner Seite möchte ich ganz, ganz herzlich gratulieren. Zum Erfolg auch und vor allem auch jetzt den Instrumentalisten und Instrumentalistinnen sehr, sehr herzlich gratulieren. Hier ist noch eine Frage, bitte.
Weshalb ist Theater und Oper unterschiedlich in der Finanzierung?
Ja. Ja. Beim Theater einfach weniger Musik ist und bei der Oper schon.
Bei der Oper. Sie müssen im Sprechtheater kein Orchester finanzieren. Damit fängt es schon an. Und es ist sehr oft bei der Oper hängen noch andere Parameter dabei, sei es, dass man auch einen Choreografen dazu braucht, um gewisse Bewegungsabläufe zu gewährleisten. Und deshalb ist auch die Oper, heißt immer so schön, die Königsdisziplin der darstellenden Künste, weil sich alle Ausdrucksformen vereinen.
Es ist jetzt hier noch ein, intern haben wir uns kurz abgesprochen, es gibt noch zu den Frauen, zu den Damen etwas zu sagen.
Ja, ich möchte vielleicht noch ganz kurz eingehen auf die Rolle der Frauen in dem Stück, der Oper. Da sind beide, das stimmt, beide waren verheiratet, wobei Tschernobyl eine Witwe geheiratet hat, die aus sehr bekannter Familie kommt und die Witwe eines Grafen Pappenheim war, der ein bedeutendes Geschlecht gewesen ist, und ihr Sohn, der war auch ein berühmter General, die Pappenheimer kommen auch vor beim Schiller und so weiter. Er hat seine Frau geheiratet, die sozial leicht über ihm stand, die ihm aber auch einiges einbrachte. Bei Tschernobyl war es so, dass der in zweiter Ehe verheiratet war und seine Frau also durchaus aus denselben Kreisen stammte wie er, einiges jünger war wie er. Und über die Rolle der Frau ganz allgemein, die ist natürlich schon damals etwas anders gewesen als heute. Die Damen haben ihre, waren dazu da, das erwartet man auch von ihnen, dass sie ihre Männer in jeder Form unterstützen. Und es gibt ja genug Frauenbriefe auch, gerade im Lande, gerade von der Frau Tschernobyl gibt es einige Briefe erhalten. Und da beklagt sie sich immer über das schwere Schicksal ihres Mannes und wie sehr er darunter leide und wie arm er sei. Und solche Dinge, da haben die Frauen sehr wohl, aber von der Politik an sich, da waren sie nicht involviert. Bei den Ständen waren nur Männer vertreten und in sonstigen Versammlungen ebenfalls. Aber im Hauswesen hingegen, da spielten sie eine große Rolle. Das war die Stellung der Frau im Haus selbst, die war natürlich sehr hoch und konnte auch unter Umständen darüber bestimmen, was mit den Kindern passieren soll und so weiter. Ich habe da ein ganz interessantes Beispiel aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, aus einer Autobiografie eines Ritters, der aus Kroatien stammte, aber dann in Österreich tätig war. Und der schreibt, kam ein Bewerber, den er kannte aus Kroatien, der wollte eine Tochter von ihm heiraten. Und er war eigentlich dazu bereit, diese Verbindung zu fördern und gut zu heißen. Aber schreibt er dann, da schreit meine Frau, sozusagen jetzt, ich kann es nicht wörtlich sagen, bist du wahnsinnig? Andere Leute fliehen aus diesen Gegenden, die von den Türken bedroht sind, und du willst deine Tochter dorthin bringen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und der schreibt, und dann folgt sich meiner Frau und tat, was ich. Also da sieht man, dass bei welchen Dingen die Frauen tatsächlich eingegriffen haben und mitgespielt haben, und bei welchen aber eher nicht, eben in der Politik.
Hm. Danke sehr. Gut. Dann denke ich, ist das auch ein schöner Zeitpunkt, um die Veranstaltung schön langsam zum Ende zu bringen. Ich werde in der nächsten Zeit mir die Tschernembelgasse oder Tschernembelweg im Urfa in Katzbach suchen. Das wusste ich nicht. Das ist generell eine kleine Leidenschaft von mir, Straßennamen nachzurecherchieren, was deren Ursprung sei. Möchtest du noch etwas sagen?
Ja, weil wenn wir bei den Wegen sind, es gibt auch eine Hatzelstraße. Und zwar, in Magdalena, dort wo eben der Großvater einige Zeit gelebt hat. Dort sind also auch einige seiner Bilder entstanden.
Das ist schön, ja. Es gibt natürlich auch viele Straßen oder Plätze, die mit Wagner zu tun haben, aber das ist nicht meine Genealogie. Bevor ich auf die nächsten Veranstaltungen hinweise, möchte ich noch dringlich darauf hinweisen, dass das Buffet nun sehr einladend Ihnen offen steht mit Broten und Getränken, und ich würde mich sehr freuen, auch im Namen von Norbert Travöger, wenn Sie das noch in Anspruch nehmen. Die nächsten beiden Veranstaltungen sind von Frauen getragen, insofern schließt sich da auch sehr schön jetzt der Kreis. Montag, 29. September 1930, TTIP, die Privatisierung der Demokratie, Alexandra Strickner, Ökonomin, Obfrau von ATTAC Österreich. Und Montag, 6. September 19.30 Uhr, hätte es halt kein Kind gekriegt, Rufzeichen. Auf der Suche nach mütterlicher Identität in der Leistungsgesellschaft, Karin Steger, Autorin. Ein vielen herzliches Dankeschön an meine beiden Gäste, Herr Heiligsetzer, Michael Hatzot. Viel Erfolg weiterhin mit der Oper, viel Freude Ihnen mit den historischen Dingen, mit Punkten und Beistrichen und Aussagen und
nicht so viel Punkte und
Beistrichen. Naja, ich sage das auch ein bisschen aus meiner Perspektive, weil ich mich auch mit wissenschaftlichen Dingen beschäftige und sehr gern da Punkten und Beistrichen nachlaufe. Also das sehe ich durchaus positiv.
Wenn ich was korrigieren muss.
auf jeden Fall alles Gute und danke Ihnen fürs Kommen und noch einen sehr, sehr hübschen, schönen Sonntag, und genießen Sie das Buffet noch jetzt. Danke sehr. Mhm.